Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name habt ihr schon gehört. Mein Name ist Christopher. Aber ihr wisst wahrscheinlich noch gar nichts über mich, außer dass ich gerade aus Wiesbaden angereist gekommen bin. Gut, es ist nicht so weit weg, eine halbe Stunde Fahrt. Ich stelle mich ganz kurz mal vor, damit ihr überhaupt wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Also ich bin 37 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Kinder. Meine Frau heißt Ute und meine drei Kinder, die heißen Jona, das ist unser Ältester, 12 Jahre alt. Dann habe ich die Ella, die ist 10 Jahre. Und dann haben wir noch ein 5-jähriges Mädchen, das ist die Lina. Und wir sind seit 2021 im Sommer nach Wiesbaden gezogen. Vorher waren wir in Ingolstadt. Da hatte ich 7,5 Jahre meinen Dienst verrichtet in der Baptistengemeinde. Und da war ich hauptsächlich für die junge Gemeinde zuständig. Und davor war ich in Elztal. Und Christian kenne ich auch von Elztal. Also wir haben sogar im gleichen Haus gewohnt. Unsere Kinder haben miteinander gespielt. Also die Chiara und unser Ältester, die sind so im gleichen Alter. Und ja, daher kennen wir auch die Familie Wede ganz gut. Und jetzt im Landesverband haben wir uns wieder getroffen und wir haben mal gedacht, wir machen mal einen Kanzeltausch. Jetzt so nach Corona ist es ja auch wieder viel besser und schöner, wenn man sich auch als Gemeinden wieder miteinander vernetzt und sich gegenseitig kennenlernt. Wie gesagt, ich bin seit 2 Jahren so ungefähr in Wiesbaden. Damals war noch der Jochen Jäger Pastor. Wir hatten so 1-jährige Übergangszeit miteinander und er ist letzten Sommer in Rente gegangen und jetzt bin ich dort der Hauptpastor, wobei wir jetzt wieder einen weiteren angestellt haben auf halber Basis, das ist der Peter Unsinn, vielleicht sagt der ein oder andere auch jemanden diesen Namen, der ist ja auch in dem Landesverband mal gewesen. Und er ist aus seinem Rentendasein zurückgekommen, um uns als Gemeinde zu unterstützen. Ein bisschen was zu unserem Kontext der Gemeinde. Nach Corona hatte unsere Gemeinde auch eine schwierige Zeit, die ist noch gar nicht vorbei. Und wir haben das Programm der Revitalisierung, was unser Bund anbietet, angenommen, weil wir merken, wir sind stark überaltert. Die junge Gemeinde, die bricht weg. Wir haben wenig im mittleren Alter und wir haben ein wirklich großes, hohes Alter. Und die Frage ist, obwohl wir noch eine relativ große Gemeinde ist, wie lange kann das eigentlich noch funktionieren? Und deswegen haben wir diese Beratung in Anspruch genommen und sind da miteinander unterwegs und wollen Gemeinde neu gestalten und lebendig halten. So, das so ein bisschen zum Kontext, wo ich herkomme und so mein Werdegang. Ihr habt schon gehört in der Einführung, was Susanne gesagt hatte, uns stehen ja viele Wege offen, die wir grundsätzlich als Menschen gehen können. Ich als junger Mensch wusste auch nicht so wirklich, was ich alles machen wollen würde. Es gibt ja ungefähr 250 Ausbildungsberufe, die man machen kann. Es gibt über 2000 Studiengänge, die man besuchen darf. Und alle Wege stehen einem offen, wenn man natürlich auch den richtigen NC hat. Aber welchen Weg schlägt man ein? Wir haben so viele Türen und so viele Wege, die man beschreiten kann. Und auch mir als Kind wurde gesagt, du darfst alles machen. Ich war damals ein wenig überfordert mit der Frage, was ich eigentlich machen wollen würde. Ganz konkret wusste ich es nicht. Natürlich hatte ich Träume. Ich hatte Träume, dass ich vielleicht mal Rockstar werde als 14-Jähriger, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Aber das war ja eher nur ein Traum, kein wirklicher Berufswunsch. Vom Berufswegen her wollte ich eher viel Geld verdienen, am besten Millionär werden, weil damit hätte ich ja dann ausgesorgt. Am besten dann vielleicht auch Schauspieler, vielleicht Actionstar wie Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis oder Sylvester Stallone. Also das waren dann so auch so ein paar Menschen, wo ich dachte, ach, die haben es erreicht und das könnte ich doch vielleicht auch. Wobei mein schauspielerisches Talent, davon will ich gar nicht reden. Also, viele Wege stehen uns offen, aber wie beschreiten wir diese Wege auch? Wir haben so viele Möglichkeiten, wir verfolgen vielleicht das ein oder andere Ziel. Und das Problem in unserer Gesellschaft, was auch Susanne schon angedeutet hat, ist, dass jeder auf sich selbst schaut. Jeder hat eigensinnige und egoistische Motive, die er voranstellt. Und manchmal sind die sogar verkleidet hinter scheinbar selbstlosen Dingen. Aber man sucht insgeheim seine persönliche Erfüllung. Und an erster Stelle steht dann ich, meiner, mir und mich. Das ist unsere Devise, wenn wir unseren eigenen Weg beschreiten wollen und wenn wir unsere Ziele verfolgen. Wobei das nicht nur ein Problem unserer heutigen Gesellschaft ist, es ist ein Problem der ganzen Menschheitsgeschichte. Selbst vor 2600 Jahren standen vielleicht nicht alle Menschen allen Türen offen, aber um ihre Ziele zu verfolgen, waren ihnen alle Mittel recht. Und das Wohl der anderen, das ging ihnen den Buckel hinunter. Ich, meiner, mir und mich waren ihnen dann die Nächsten. Und genau das hat der Prophet Hesekiel thematisiert. Wir lesen jetzt auszugsweise aus dem Kapitel 34 aus dem Buch Hesekiel. Und je nachdem, welche Übersetzung ihr auch habt, wird das Buch auch Ezechiel genannt. Ich lese aus der neuen evangelischen Übersetzung und da heißt es: Du Mensch, weissage gegen die Hirten Israel. Sprich zu ihnen, so spricht Jahwe der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich nur selbst versorgen. Müssen die Hirten nicht die Herde versorgen? So spricht Jahwe der Herr. Ich werde gegen die Hirten vorgehen und meine Schafe von ihnen zurückfordern. Ich mache Schluss mit ihnen. Sie dürfen meine Schafe nicht länger weiden. Sie sollen auch sich selbst nicht mehr weiden können. Meine Schafe reiße ich aus ihrem Rachen. Sie sollen ihnen nicht länger zum Fraß dienen. So spricht Jahwe der Herr. Pass auf, ich selbst werde jetzt nach meinen Schafen sehen und für sie sorgen. Wie ein Hirt seine Herde wieder zusammensucht, wenn sich die Schafe zerstreut haben, so will auch ich mich meiner Schafe annehmen. Ich hole sie aus allen Orten zurück, in die sie an jenem unheilvollen Tag versprengt worden sind. Ich führe sie aus den Völkern heraus, hole sie aus den Ländern zusammen und bringe sie in ihre Heimat zurück. Auf den Bergen Israels, in den Talgrünen und an allen bewohnten Plätzen werde ich sie weiden lassen. Auf saftigen Wiesen lasse ich sie grasen und auf den hohen Bergen Israels finden sie gute Weide und Lagerplätze. Ich selbst will meine Schafe weiden und ruhen lassen, spricht Jahwe der Herr. Die verloren gegangenen will ich suchen, die versprengten zurückbringen, die sich etwas gebrochen haben, will ich verbinden und die Kranken gesund pflegen. Aber die Fetten und Starken werde ich beseitigen. Ich weide sie, wie es recht ist. Ihr seid meine Herde, ihr Menschen seid die Herde, für die ich sorge. Und ich bin euer Gott, spricht Jahwe, der Herr. Ein langer Text. Wir steigen aber erstmal in den Kontext ein, in den sich diese Geschichte befindet oder dieses Prophetenwort. Wir sind, wie gesagt, 2600 Jahre vor Christus. Und jetzt vor 2600 Jahren, nicht vor Christus. Die Israeliten wurden von einer anderen Macht, den Babyloniern, besiegt und dann auch verschleppt. Die Verschleppung fand dann in mehreren Wellen statt und Hesekiel, dieser Prophet, der das gerade gesprochen hat, war einer der ersten, die mit verschleppt worden sind. Und danach folgten noch eine zweite und eine dritte Welle. Hesekiel war also einer der ersten, die mit mussten, die keine andere Wahl hatten. Und dort stand er einst an einem Fluss. An dieser Stelle erschien ihm dann Gott und hat ihn zum Propheten berufen. Und Gott sprach zu ihm: Du musst zu meinem Volk sprechen, ich habe nämlich etwas anzukündigen. Und was Hesekiel ankündigen musste, war erstmal nichts Schönes. Er musste Gericht ankündigen, denn die Israeliten haben viel falsch gemacht. Als er das Gericht angekündigt hatte, erfährt er von der Zerstörung Jerusalems und dass der Tempel dann auch, dass die Mauern des Tempels zerbrochen sind und dass auch der Tempel zerstört ist. Und jetzt tritt Gott nochmal in Erscheinung. Im Kapitel 34 kündigt Gott neue Hoffnung an. Gott nimmt sich der Sache selbst an. Hesekiel benennt dann die Verantwortlichen. Dazu nutzt er diese Hirtenmetapher. In der damaligen Zeit war das ein geläufiges Bild. Es stand für die Oberschicht, für die, die herrschen. Könige im damaligen Orient nahmen dieses Bild gerne für sich in Anspruch, um sich selbst als Hirten zu bezeichnen. Sie nahmen die guten Eigenschaften des Hirten und projizierten sie auf sich selbst. Sie wollen sich damit positiv darstellen. Und Hesekiel nutzt das Bild gegen die Führenden Israels. Denn er sieht, dass die Mächtigen die Armen ausbeuten. Er sieht ihre egoistischen Ziele. Sie gucken nur auf ihren eigenen Gewinnen, auf ihr eigenes Ziel. Sie achten auf ihr eigenes Wohlergehen anstatt auf das Wohlergehen der Armen oder des Volkes an sich. Sie kümmern sich nur um sich selbst und wenn sie leiden, dann leiden sie hart und rücksichtslos. Sie sorgen sich übermäßig um ihre eigene Gesundheit, aber scheren sich nicht um die Gesundheit des Volkes. Sie lassen das Volk im Stich. Das Beste, was es dann unter ihnen gibt, das behalten sie für sich. Und sie teilen nicht. Sie wollen es nur für sich haben. Die gesellschaftliche Kultur wird ja durch Leitung geprägt. Wenn die Leitung, also die Mächtigen, die Herrscher ungerecht sind oder Ungerechtigkeit zulassen, wird dieses Verhalten die ganze Gesellschaft prägen. Dazu ein Zitat von Gregor Brandt, das ist ein deutscher Schriftsteller und Philosoph, der sagte, es geht mit einer Gesellschaft unweigerlich bergab, wenn sie sich von den Falschen leiten lassen. Und genau das haben die Israeliten erfahren. Sie hatten einen heftigen Absturz. Es gab nur wenige, denen es gut ging. Die meisten Menschen ging es überhaupt nicht gut. Und die Schere zwischen Arm und Reich war enorm. Sie wurde immer größer. Es gab Menschen, die mussten von Tag zu Tag gucken, ob sie überhaupt überleben konnten. Eine Mittelschicht, so wie wir sie heute kennen, die gab es nicht. Dieser Text kann uns heute auch eine Warnung sein. Wie gehen wir mit Menschen um? Wie behandeln wir sie? Wer nur an sich denkt, wird andere übergehen. Und solch ein Mensch wird andere verletzen und er wird andere auch ausbeuten. Und machen wir uns nichts vor. Egal, wo wir uns befinden, in irgendwelchen Strukturen sind wir ja drin und in Systemen sind wir drin und dort wird immer Macht ausgeübt. Macht an sich ist ja erstmal nichts Schlechtes. Gott verleiht uns Macht. Wir dürfen über etwas herrschen. Wir haben Verantwortung über Dinge. Gott vertraut uns diese Macht an. Macht ist also erstmal nichts Böses. Wichtig ist nur der Umgang mit dieser Macht. In unseren Strukturen und Systemen ist immer ja einer oben und einer unten. Es fängt schon bei der Erziehung an, in der Eltern-Kind-Beziehung. Da ist ein Machtgefälle. Die Eltern sagen, was das Kind darf und was es nicht darf. Aber auch auf der Arbeit, es gibt einen Chef, es gibt einen Angestellten und da sind wir in einer Beziehung. Auf der Arbeit gibt es auch immer einen, dem wir weisungsbefugt sind. Sei es auch nur der Praktikant, aber dort haben wir Verantwortung und Macht. In einer Gruppe. Wenn wir in eine Gruppe zusammenkommen, gibt es eine Gruppendynamik und es gibt einen Gruppenalpha, es gibt einen Teilnehmer und die beiden stehen in Beziehung zueinander. Und so können wir das immer weiter durchdeklinieren und auch in andere Kontexte bringen. Es wird immer jemanden geben, der etwas zu sagen hat und einer, der sich an diesen orientiert. Und dieser Text kann uns jetzt eine Warnung sein, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und der Text appelliert an unsere Großzügigkeit. Und bin ich bereit, großzügig zu sein? Bin ich bereit, andere wertzuschätzen? Bin ich bereit, anderen Menschen respektvoll zu begegnen? Es gibt Berufsgruppen, die werden nicht wertgeschätzt. Man sagt zwar häufig, dass sie einen wertvollen Dienst für unsere Gesellschaft machen und leisten, aber zeigen wir auch diese Wertschätzung ihnen gegenüber? Warum gibt es Dumpinglöhne? Vor allem in sozialen Bereichen, wo wir eigentlich sagen, das brauchen wir. Warum wertschätzen wir diese Menschen nicht für das, was sie eigentlich leisten? Und der Stress in diesen Berufen ist unheimlich hoch. Warum bezahlen wir sie eigentlich nicht gut? Pflegekräfte, Sozialdienste, alles Menschen, die wenig verdienen. Selbst Erzieherinnen, die auf die Straße gehen müssen, damit sie mehr verdienen, die aber tagtäglich mit 20 Kindern, mit 20 schreienden Kindern, 8 Stunden oder länger unterwegs sind. Es ist Stress. Wie wertschätzen wir das? Aber wie wertschätzen wir auch die Landwirtschaft? Da können wir uns auch ähnliche Fragen stellen. Wie viel wird von dem Staat subventioniert, weil wir die freie Marktwirtschaft das nicht zulässt, dass Bauern ihre Regelpreise bekommen, die sie eigentlich benötigen? Die Preise werden aber auch so gedrückt, unter anderem auch deswegen, weil wir alles ganz billig haben wollen. Der Text von Hesekiel macht die Verantwortung deutlich, die wir als Menschen in unserer Gesellschaft haben. Du hast Verantwortung in den Strukturen, in denen du dich befindest. Die leitende Oberschicht der Israeliten nahm diese Verantwortung, die Gott ihnen gegeben hat, nicht wahr. Sie haben ihre Aufgabe schlecht gemacht. Und Hesekiel beschreibt sie als schlechte Hirten. Ihnen wird nun ein guter Hirte gegenübergestellt, und zwar Gott persönlich. Denn ihm reicht es. Er hat nämlich keinen Bock mehr darauf, was die schlechten Hirten da verursachen. In dem Text aus Hesekiel 34 wird beschrieben, was Gott als guter Hirte macht. Und jetzt könnt ihr einfach mal die Augen schließen und ein paar Worte auf euch wirken lassen, die jetzt, ich jetzt mal vorlese, die in dem Text vorkommen. Gott wird zurückfordern, weiden, sorgen, kümmern, befreien, herausführen, sammeln, zurückbringen, führen, geben, lagern lassen, grasen lassen, suchen, nach Hause bringen, verbinden, stärken, Recht sprechen. All diese Worte beschreiben Gott, wie er als guter Hirte ist. Und das steht im Kontrast zu den schlechten Hirten. Und das macht deutlich, Gott sieht diesen schlechten Zustand der Herde. Er sieht den schlechten Zustand der Israeliten und er möchte diesen Zustand ändern. Es gibt eine Erzählung von einem Hirten, der seinen Lehrlingen zeigen will, was ein guter Hirte ist und was einen guten Hirten auch ausmacht. Und die beiden gehen zu einer anderen Schafsfarm. Und dort sagte der Hirte zu seinem Lehrling, schau dir diese Schafe an. Schau sie dir genau an. Und der Schüler guckt zu den Schafen hinüber und sagt, oh ja, ich sehe, die sehen nicht gut aus, sogar erbärmlich. Sie haben mattes und verfilzte Wolle. Und die Weide sieht abgegrast aus. Sie haben gar keine richtige Weide mehr. Sie ist nicht mehr grün, sondern eher matschig. Und der Stall da hinten, der sieht zerfallen aus. Sie können sich gar nicht unterstellen. Und der Lehrer sagte dann, schau noch genauer hin. Und der Schüler ging zu den Schafen ganz nah dran und er sah, dass über den Schafen Fliegenschwärme flogen. Und dann sah er noch genauer hin und auf den Rücken der Schafe sind Geschwüre, die mit Maden besetzt gewesen sind. Und das waren Schmeißfliegen, die ihre Eier in unversorgte Hautrisse und Geschwüre gelegt haben. Und daraus schlüpfen dann nun diese Maden und die fressen lange Gänge in die Haut der Schafe hinein. Und wenn so etwas unbehandelt bleiben sollte, kann ein Schaf daran sterben. Der Lehrling war über diesen Zustand der Tiere entsetzt. Und der Lehrer sagte dann zum Lehrling, ein guter Hirte kennt den Zustand seiner Herde und kümmert sich um das Wohl und die Sicherheit der Schafe. Gott als guter Hirte sieht die Israeliten und ihren Zustand. Das Volk Israel ist als Herde zerstreut. Es ist im Exil. Es wurde verschleppt. Und als Schafe ist das Volk den wilden Tieren ausgeliefert. Und darum will Gott die schlechten Hirten zur Rechenschaft ziehen und sich der Herde nun selbst annehmen. Er wird die einzelnen Tiere der Herde suchen, er wird sie sammeln und aus der Zerstreuung heraus in ihr Heimatland zurückbringen, um ihnen dort gute Weide zu geben. Er wird all das tun, was die schlechten Hirten versäumt haben. Wenn wir die biblische Geschichte weiterlesen, dann werden wir erfahren, dass sie in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht. Er wird das Verlorene suchen, Verschleppte zurückbringen, Verwundete verbinden, Schwache stärken. Und das ist unser Gott. Gott, der Hirte, und wir Menschen als Schafe stehen in einem besonderen Verhältnis. Und diese Hirten- und Schafmetapher beschreibt die Beziehung zueinander ähnlich wie eine Eltern-Kind-Beziehung. Die Metapher macht deutlich, dass das Volk Gottes schutzbedürftig ist. Schafe sind keine Raubtiere. Es sind keine gefährlichen Tiere wie Bären, Löwen oder irgendwelche Raubvögel. Vor Raubtieren können sie sich auch nicht schützen. Sie haben keine Krallen. Sie haben irgendwie auch nichts, womit sie sich verteidigen können. Und mit ihren kurzen Beinen können sie auch nicht schnell wegrennen. Alle anderen Tiere sind schneller als Schafe. Sie sind schutzlos. Wir Menschen werden nun mit diesen Schafen gleichgesetzt. In dieser Bibelstelle will man den Menschen damit nicht niedermachen, ihn als Schaf zu bezeichnen, sondern man möchte hervorheben, dass wir einen Hirten brauchen, der sich um uns kümmert und der uns beschützt. Viele Menschen glauben ja, sie können sich um sich selbst kümmern. Sie gehen ihre eigenen Wege, sie wollen durch Türen, die vielversprechend aussehen, und wenn sie dann ins Straucheln kommen oder gar scheitern, suchen sie nach Halt. Sie suchen Führung. Es ist eine Lüge, wenn wir behaupten, wir bräuchten keine Führung. Wir suchen sie insgeheim. Menschen docken irgendwo an. Es gibt immer einen Alpha-Menschen, dem wir nachfolgen. Es gibt eine Ideologie, die man nachgeht. Es gibt Religionen oder spirituelle Bewegungen, denen man sich anschließt. Menschen suchen nach etwas, was ihnen Sinn gibt und wonach sie sich orientieren können. Das Problem ist, dass es auch gefährliche Wege gibt. Es gibt in dieser Welt so viele negative Einflüsse. Wir Menschen suchen unser Glück an vielen Orten, nicht nur bei Gott. der das Lebensglück ja eigentlich ist. In Gottes Augen sind wir dann verloren gegangene und verirrte Schafe, die verletzt wurden, die Hunger haben, die ausgebeutet sind. Aber niemand ist so verloren, dass er vom suchenden Hirten nicht gefunden werden kann. Niemand ist so verirrt, dass er keine Chance mehr hat, heimzukehren. Und niemand ist so verletzt, dass es keine Heilung mehr gibt. Und niemand ist so schwach, dass Gott ihn aufgeben würde. Das Leben mit Gott ist ein unvorstellbarer Qualitätsgewinn für uns Schafe. Gott, der Hirte, möchte Gutes für uns. Er möchte Gutes für dich. Er möchte uns nämlich frische grüne Weide geben. Tag für Tag stehen ja hunderttausende Menschen auf und gehen zu ihrer Arbeit, die genauso aussieht wie eine vernachlässigte Herde oder wie eine vernachlässigte Weide. Bei Feierabend gehen sie heim und haben wieder einen Tag überlebt, aber sie sind nicht gediehen. Und ganz bestimmt sind sie nicht aufgeblüht. Äußerlich sehen sie ganz gut aus, aber in ihrem Inneren sehen sie aus wie arme Schafe, die verfilzte Wolle haben, Geschwüre auf den Rücken oder kaum Nahrung besitzen. Die Herausforderung für uns Christen, die wir ja an diesen guten Hirten glauben, ist, ob wir uns in allen Lebensbereichen von Gott führen lassen oder ob wir eigenen Regeln befolgen und uns damit wohl möglich in Gefahr bringen. Lassen wir uns von Gott führen? Und in der Gemeinde würden wir natürlich sagen, ja klar, dort lassen wir uns natürlich von Gott führen. Aber wie sieht es in anderen Lebensbereichen aus? Lassen wir uns auf der Arbeitsstelle von Gott führen? Darf er sagen, wie wir uns dort verhalten und wie wir mit anderen Menschen dort umgehen sollen? Lassen wir uns von Gott etwas in der Familie sagen? Darf er uns in unserer Partnerschaft und in der Erziehung der Kinder leiten? Wie sieht es mit unserem Hobby und mit unserer Freizeit aus? Fragen wir Gott, was könnte ich jetzt von dir mit in mein Hobby hineinbringen? Lassen wir uns von Gott in unseren Freundschaften leiten? Und wie sieht es mit unserem Urlaub aus? Fragen wir Gott, wo könnte ich jetzt mich am besten erholen? Wo wäre für mich jetzt die grüne Weide? Lassen wir uns in den Ressourcen führen, die wir haben, in Geld, Zeit, Besitz und was wir noch so besitzen. Darf Gott uns auch im Umgang mit uns selbst und unseren Gefühlen leiten? Darf er sagen, wie er mich sieht? Darf er mir helfen, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen kann, vor allem mit negativen Gefühlen, mit Ärger, Wut und Neid? Das ist unsere Herausforderung, das ist unsere Challenge als Christen, die wir Gott als unseren guten Hirten ja schon angenommen haben. Und die Herausforderung für einen Menschen, der zum allerersten Mal von Gott als diesen guten Hirten gehört hat, ist die Grundsatzentscheidung. Gott als seinen Hirten des Lebens auch zu akzeptieren. Und wenn du ein verirrtes, verletztes, ausgehungertes, durstiges Schaf bist, der einen Hirten braucht, der es gut mit dir meint, dann kannst du heute eine Grundsatzentscheidung machen. Ich spreche gleich ein Gebet, was du auch nachsprechen kannst. Und wenn du deine Entscheidung für Gott auch erneuern möchtest, kannst du das auch mitsprechen. Gott spricht nämlich zu uns, ihr seid meine Herde. Ihr Menschen seid die Herde, für die ich sorge. Ich bin euer Gott. Ich bete und ihr dürft gerne nachsprechen. Lieber Gott, danke, dass du mich liebst. Und das Beste für mein Leben willst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir, dass ich auch eigene Wege gegangen bin. Verzeih, dass ich anderen Menschen und mir selbst wehgetan habe. Vergib mir bitte all meine Sünde. Ich will dir vertrauen und bitte dich, komm in mein Leben. Sei mein Gott, mein guter Hirte. Sei mein Retter, mein Versorger und mein Freund. Erfülle mich mit deinem Geist. Schenke mir deinen Frieden und hilf mir so zu leben, wie es dir gefällt. Amen.